Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und moin moin Tobi.
Moin moin lieber Lukas und Happy Birthday. Der gute Mann hat heute Geburtstag, während wir das hier aufzeichnen. Hat er nichts Besseres zu tun? Natürlich hat er nicht. Wie könnte er was Besseres zu tun haben, als diesen Abend mit euch quasi ja dann zu verbringen? Ich meine, ihr hört es leider erst nach seinem Geburtstag. Aber er reißt sich sogar den Hintern an seinem Geburtstag vor euch auf. Und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und deswegen lasst ihm mal ein paar Likes und Glückwünsche in den Comments da. Da freut er sich kaputt.
Und ganz besonders würde ich mich über Bewertungen bei iTunes oder bei Spotify freuen. So. Dankeschön, Tobi.
Die PayPal-Adresse ist auch noch da.
Nein, aber spenden bitte lieber, also nicht an uns, sondern nee, lieber an die Ukraine sozusagen oder an wohltätige Zwecke für die Ukraine. Ich habe da ja immer noch einen Link unter dieser Podcast-Folge. Da bitte, also unter Spieltagsspende heißt das, ist schon ein bisschen älter, aber da sind halt alle. Genau. Ohne Grenzen, Caritas,
ihr könnt auch DRK und sowas. Ihr könnt auch gerne an uns spenden, wir geben es dann weiter.
Also das oder so.
Kriegen wir halt auch auf Sag jeden
das,
Fall hin.
Das auf jeden Fall.
Wir geben das, was jetzt im Augenblick auf jeden Fall reinkommt, auf dem karitativen Wege weiter.
Ich habe auch schon das eine oder
andere
gespendet.
Machen wir später wieder.
Ja,
für uns. Ja. Aber wie gesagt, also auch über einen Kommi freut er sich auf alle Fälle.
Das auf jeden Fall,
genau. Beglückwünsche den Jungen. Knackige 16 ist er jetzt.
Genau. Gut, das Magdeburg-Spiel, ne, hat man natürlich gut in Erinnerung. Besprechen wir auch, natürlich.
Sind ja jetzt etwas schuldig geblieben im letzten Podcast.
Genau, da hatten wir Zeitnot.
Genau, haben wir versprochen, wir fangen mit den Frauen an. Und wer wären wir, wenn wir nicht wir wären, wenn wir damit nicht jetzt auch anfangen würden?
Genau. Dann wären wir nicht wir.
So, genau.
Wir sprechen natürlich über zwei Spiele. Das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg.
Und
das
gegen Hennstedt-Ulzburg.
Ulzburg,
ja.
Genau.
Also irgendwie sowas.
Genau, das 6:2, den 6:2 Auswärtssieg.
Ja, und die
1:2 Niederlage.
Bittere Niederlage.
Ja, es ist wieder sehr verrückt. Also ich würde sagen, wir gehen nur auf die beiden Spiele nur so ein bisschen ein, sag jetzt mal, sondern wir vergleichen das so ein bisschen untereinander. Ich sage vielleicht mehr was zu dem Nürnberg-Spiel, du mehr zu dem Hennstedt-Ulzburg-Spiel.
Gerne.
Und warum das eine so gelaufen ist, wie das andere nicht gelaufen ist oder so. Also was der SV Meppen gerade für Probleme hat, um ein Spiel auf seine Seite zu ziehen. Zu Hause und auswärts ehrlich gesagt auch. Nur läuft es auswärts besser, weil das Spiel anders verläuft.
Merkwürdigerweise.
Ja, wir haben ja, wenn man sich die Rückrunde mal ganz vor Augen führt, haben wir ja schon 4 Spiele hinter uns. Das erste Spiel war auch ein Auswärtsspiel in Elversberg. Das haben wir 2-0 gewonnen, dann zu Hause. Genau, die Heimspiele, das ist augenfällig, sind im Moment noch ein bisschen der Wurm drin. Das war 0:0 gegen Ingolstadt, auch ein Team unten drin. Dann jetzt der 6:2 Auswärtssieg gegen Nürnberg. Platz 4 waren die, als wir gegen sie gespielt haben. Ich glaube, sie sind es immer noch, vielleicht 4 oder 5, je nachdem.
Und Hennstedt war
letzter. Und ist immer noch letzter.
Ja, ist immer noch letzter, trotz 3 Punkten.
Trotz 3 Punkten, was echt sehr verrückt ist. Ja. Deswegen, das muss man sich natürlich fragen, okay, klar, es läuft jetzt, ich meine, Elversberg ist auch unten drin, ich glaube sogar etwas tiefer als Ingolstadt, also es liegt jetzt nicht nur daran, dass wir gegen die ganz unten schlecht stehen, quasi, es liegt, glaube ich, eher so daran, das ist so halt, was bei Elversberg und Nürnberg so hervorsticht, dass wir, wenn wir ein Tor in den ersten paar Minuten machen oder in der ersten Viertelstunde, ich glaube, es war aber beides in den ersten 10 Minuten, dann läuft es. Wenn wir den Gegner einmal sozusagen geknackt haben, berauschen wir uns ein bisschen an unserem Spiel.
Gaggigerweise ist das ähnliche Voraussetzung wie bei der Herrenmannschaft. Ja? Also auch da, wenn du halt schnell halt ein Tor machst, dann kriegst du das Ding halt irgendwie auf deine Seite, sage ich jetzt mal. Wenn du schnell einen reinkriegst, dann verlierst du salopp irgendwie die Motivation.
Ja.
Und ansonsten wird es halt harter Kampf.
Ja, Motivation ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja, weiß ich nicht, ist Motivation, ich glaube, die sind immer motiviert, aber es ist so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit dem Magdeburg-Meppen-Spiel, dass man sich dann irgendwann die Zähne ausbeißt und dann halt auf sich, den Gegner und alles sauer wird quasi, weil es halt nicht funktioniert, wie man es eigentlich gewohnt ist.
Ist ja auch ganz klar, ich sag mal so, Hennstedt kommt natürlich nach Meppen und hat im Prinzip die gleichen Voraussetzungen. Ja, hat die gleichen Voraussetzungen wie wir in Magdeburg.
Ja, eben, genau.
Also die Männermannschaft in Magdeburg. Gleich, ja. Nämlich alles dafür zu tun, dass man hinten nicht einen reinkriegt irgendwie.
Ja.
Und was soll ich sagen? Genau das haben sie eigentlich auch perfekt gelöst. Auch da wurde halt ordentlich Zement angerührt.
Ja.
Und das hat halt über weite Strecken so gut funktioniert, dass es uns zermürbt hat, uns auch, jetzt bin ich okay, tatsächlich schon beim zweiten Spiel, aber es ist halt nicht so schlimm.
Ist nicht schlimm, gab's absolut nicht schlimm.
Es ist so gewesen, ich hatte das Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, also Lukas ist gerade, was die Frauenmannschaft angeht, wesentlich besser im Thema drin als ich. Ich habe aber das Gefühl gehabt, also weil es halt nicht lief, genau das, was du gesagt hast, wurde die Mannschaft auch so ein bisschen vogelwild. Also hat alles versucht, irgendwie neue Varianten auszuprobieren. Also da waren Spielerinnen plötzlich bei uns auf der Seite, die vor 10 Minuten auf der anderen Seite komplett gespielt haben und so. Also innerlich, intern sind da Umstellungen passiert, wo ich dachte, wie geht das denn? Von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten.
Und auch von der Trainerbank. Also die Auswechslung waren ja auch so, wo man sagt, okay, das hat nicht funktioniert, dann probieren wir das. Also man hat immer
noch eine Maschine draufgesetzt quasi, ne?
Ja, man kann sich das, ich gehe jetzt auch nochmal auf Hennstedt ein, das war dann so, wir haben jetzt ja wieder so gespielt, wie wir eigentlich, ich würde sagen, immer spielen gegen etwas
Unterklassige,
genau, also aus der unteren Tabelle für Gegner, dass wir dann Lisa-Marie Weiß ins offensive Mittelfeld ziehen, anstatt in der Innenverteidigung. Sie spielt eigentlich nur Innenverteidigung, würde ich sagen, wenn eine verletzt ist, logischerweise, oder nicht ganz hundertprozentig fit ist. Oder halt, wenn wir jetzt auch gegen, ich gehe mir davon aus, wenn wir jetzt gegen Leipzig spielen, das ist das nächste Auswärtsspiel, es werden jetzt übrigens sehr, sehr wichtige Wochen für die Frauen. Jetzt geht's nach Leipzig zum Tabellendritten und das nächste Heimspiel, was die Männer spielen am 1. April gegen Wien Wiesbaden und die Frauen am Sonntag dann beide in der Hensch Arena, gibt es ja auch wieder diese Kombi-Ticket-Aktion, gegen MSV Duisburg, also gegen den 2. und 3. Ja. Das sind extrem wichtige Spiele, die halt wirklich, wenn wir die beide gewinnen, dann sind wir quasi schon aufgestiegen.
Ich würde sagen, aber da musst du auch Punkte mit nach Hause nehmen, sonst könnte es nochmal knifflig werden.
Ja, absolut, genau. Da ist noch nichts verloren, auch selbst wenn beide verlieren, werden wir immer noch auf dem Ausstiegsplatz, das muss man sich einmal mal vor Augen halten. So gut steht der SV Meppen immer noch da, obwohl wir jetzt echt schwach in die Rückrunde, für unsere Verhältnisse schwach in die Rückrunde gestartet sind.
Das ist natürlich auch trotzdem noch ein bisschen hart, weil also zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage oder was
haben wir jetzt? Ja, und trotzdem ist aber trotzdem schwach für unsere Verhältnisse, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ist nun mal krass, wenn man halt so stark in der Hinrunde war, dann muss man einfach mal auch die Ansprüche etwas erhöhen, aber es ist kein exklusives Problem.
Haben wir den Männern auch gemacht.
Hat mich ja, es ist aber kein exklusives Problem, weil auch Leipzig und Duisburg auch nicht ganz so gut in die Rückrunde gestartet sind. Duisburg ist vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, weil die halt die Nachholspiele beide gewonnen haben und deswegen halt sehr, sehr gut ran und rangerückt sind. Trotzdem haben die jetzt auch schon Punkte liegen lassen. Was ich sagen wollte, bevor ich abgeschweift bin, Lisa-Marie Weiß mehr ins offensive Mittelfeld, um zu, da auch so ein bisschen die Schlagkraft da recht mal zu erhöhen, um halt da halt noch so eine wirklich starke starke Spielerin sozusagen, also spielfreudige Spielerin zu haben, die dann halt in der Offensive eingreift. Und das hat jetzt aber insgesamt weniger gut funktioniert, weil halt Gegner sich jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf unser Spiel eingestellt haben. Ist auch so ein bisschen wie bei den Männern, dass man da kritisiert, dass dann halt, wenn der Plan A nicht funktioniert, ist schon mal blöd ist. Ist jetzt bei den Frauen noch nicht hundertprozentig so, dafür ist die Qualität halt zu hoch, sag ich jetzt einfach mal. Also da hat man immer noch die Möglichkeit, mit dieser dominanten Spielweise halt ein Tor zu machen, aber wenn es dann halt früh nicht klingelt im gegnerischen Kasten, sieht man halt schon Probleme auf uns zukommen.
Ja.
Ne? Auch Nürnberg ist eine interessante Sache, weil wir da ja relativ schnell, sag ich mal, 2-0 geführt haben, dann aber auch relativ schnell wieder 2 Gegentore gekriegt haben. Da stand es halt 2-2. Da hatte man mit Lisa-Marie Weiß in der Innenverteidigung wieder gespielt. Ich glaube allerdings da, weil ich glaube, Nina Rolfes war, glaube ich, verletzt oder angeschlagen. Und deswegen ging es halt, musste sie halt hinten spielen. Ich weiß es nicht, also sie ist natürlich auch Nürnberg ist ja auch ein Spitzenteam, was man nicht unterschätzen möchte. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie es so war. Aber da hatten wir auch das Problem, dass dann halt beim 2-2, beim Stand von 2-2, Nürnberg auch uns spielerisch auch so ein bisschen überlegen war. Die hatten auch eine sehr, sehr gute Chance. Die hatten auch mal den einen oder anderen Lattenschuss, meine ich. Ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei war oder ob ich das mit der Hennstedt verwechsel, weil da hatten wir nämlich Lattenschüsse. Da hätten die auch in Führung gehen können. Da hatten wir halt ein bisschen Glück, dass wir in der Druckphase halt, wo Nürnberg halt gedrückt hat und auch ein bisschen geöffnet hat. Das ist immer das, was wir brauchen, so ein bisschen. Wenn der Gegner halt so ein bisschen öffnet, dann finden wir meistens immer die Lücken.
Und da haben wir eben zu beantworten den Lattenschuss. Ich bin mir relativ sicher, dass Hennstedt den hatte.
Hennstedt hatte den?
Ja.
Sicher? Nein, wir hatten da. Na gut, ist auch Wurst. Jedenfalls, da hatten wir dann das 3-2 gemacht und dann sind wir da recht schnell wieder auf 6-2 hochgegangen. Also muss man auch sagen, einfach 6-2, das ist schon so ein Ergebnis, das klingt überragend gut. Ich meine, ist es natürlich auch, aber ein oder zwei Tore zu hoch war es, würde ich sagen, trotzdem gegen Nürnberg. Also die waren so schlecht da definitiv.
Musst du aber nicht in dem Augenblick halt auch mitnehmen, ne? Ich meine,
ja, sicher.
Da hast du halt auch so einen Unentschieden auf der Liste gehabt, dass du ein bisschen ausgleichen wolltest.
Ja.
Na, jetzt haben wir mehr auszugleichen.
Jetzt haben wir mehr auszugleichen, das stimmt schon. Ja. Ich würde sagen, ich komme mal eben kurz zu den Toren, weil ich möchte halt immer, es ist halt immer schwer, so die Torschützen, also die Torschützen sieht man noch immer, aber auch so die Vorlagengeber, die habe ich mir meistens immer so ein bisschen aufgeschrieben.
Scorerpunkte.
Scorerpunkte, genau, damit man das einfach auch mal ja, vor Augen hat, wer so bei uns spielt und wer halt auch so die Tore macht und so. Deswegen, also das 1-0 war Sarah Schulte nach Vorlage von Aga Winschow. Vorlage in dem Fall der Pfostenschuss von Aga. Das 2-0 hat Aga selber gemacht und nach Vorlage von Alexandra Emmerling. Das war halt, ne, 2-0, wie gesagt, war halt, ich glaube, innerhalb der ersten halben Stunde oder so um den Dreh hat man 2-0 geführt. Also da sah es halt auch schon so aus, alles klar, die Meppener Maschine rollt und überrollt den Gegner. War aber halt nicht so. Es ging dann halt auch 2-2. Gut, die Gegner habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch die Namen alle nicht kenne. 3-2, Alexander Emmerling nach Vorlage Bianca Becker und den Haarspitzen von Aga Winschow habe ich mir aufgeschrieben. Das sah so, ich weiß nicht, ob sie dran war, aber sah auf jeden Fall so aus, hat zumindest den Gegner irritiert. Der Zopf hat es mitgemacht, genau. 4-2, Aga nach Vorlage Bianca Becker. Das 5-2 war ein geiles Tor. Thea Fohlenkamp, eigentlich eine defensiv sehr, sehr starke und wichtige Spielerin. Auch aus, ich weiß nicht, 18, 20 Metern so ein Ding schön ins lange Eck geschossen, geschlänzt. Von der Vorlage Linda Preuß eingewechselt. Und das 6-2 war auch ein wunderschönes Tor von Alexander Emmerling, die gegen mehrere Verteidigerinnen 3 oder 4 durchgesetzt hat, so im 1-gegen-1 und dann das 6-2 gemacht hat, wo der Ball auch noch so witzig so hinter der Torstange so gehangen hat. Das war schon eine coole Sache. Ja, und dann kam halt Hennstedt. Da war eigentlich natürlich nur die Frage, auch wieder so eine Parallele zu Magdeburg, was heißt, wie hoch gewinnen wir? Das Hinspiel haben wir 7-1 gewonnen, da nochmal in Erinnerung gerufen. Ja, und dann... Ja, ein Spiel, wo man auch den Meppnerinnen einen nicht so großen Vorwurf machen würde, würde ich es eigentlich sagen. Also man hat ja wirklich auch viel probiert.
Ja, wobei, also ich glaube, so die letzte zwingende Chance war jetzt nicht unbedingt dabei. Also man man ist, glaube ich, genau in das Spiel rangegangen, wie wir halt auch. Wie hoch gewinnen wir das eigentlich hier? Ne? Ja, 7-1 haben wir es geholt, die sind ganz unten in der Liga. Was wollen die eigentlich? Warum kommen die eigentlich? Warum sagen die nicht gleich, kommen hier 3-0, wir kommen gar nicht. Ja. Hier ist angefahren, sparen uns den Sprit, ist teuer im Augenblick.
Ja, ist so.
Da ist vielleicht die Motivation... Ja, Motivation ist das falsche Wort, aber irgendwie die Überzeugung, die hat man nicht auf den Platz gekriegt, sage ich jetzt mal.
Ja, das kann gut sein.
Da muss man insoweit dann halt dann schon den Vorwurf machen, denke ich, dass man halt sich zu sicher gefühlt hat, sich zu sehr in der Favoritenrolle gesehen hat und dann halt hat ablaufen lassen. Genau das, was halt wir gleich nochmal besprechen werden über die Kollegen aus Magdeburg. Ja, das kann passieren. Das kann passieren, das darf aber nicht passieren. Ne? Aber gut, ist gewesen. Ich sag mal, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, wie wir auch schon gesagt haben. Hast halt die Niederlage. Ich meine, die war jetzt auch absolut bitter. 90. Minute kriegst du das 2-1 halt rein.
Selber reingehauen, jetzt, so ein
genau,
bisschen.
Genau, ein bisschen
1-0 oder das 0-1 war auch so ein Fehler, sag ich jetzt mal. Erst ein Torwartfehler und dann auch fehlte die Zuordnung in der Innenverteidigung oder es war ja noch eine Ecke. Dann halt die Spielerin, die eingeköpft hat, stand ja im 5-Meter-Raum völlig frei. Gut, weiß ich mal nicht, ob man die decken muss, wenn man eigentlich der Meinung ist, Anke Preuß ist ja auch eigentlich eine super Torfrau, auch eine sehr souveräne Position, alles. Klar, Fehler passiert immer mal, deswegen Kopf hoch in dem Fall. Ja, war ein Fehler.
Also sie hat sich auch den Vorwurf gemacht, das hat man da deutlich gesehen,
sie hat in dem Tor gehockt. Ja, das sah echt nicht schön aus. Nee. Deswegen Kopf hoch, das passiert mal, das ist menschlich und selbst uns passieren diese Fehler. Von daher, alles gut, das ist jetzt nichts, ist jetzt kein Beinbruch. Das wird ausgeglichen. Ich glaube, Nürnberg war es auch wo sie wirklich eine richtig gute Parade hatte, die uns im Spiel gehalten hat. Elversberg genauso. Von daher ist das eigentlich schon ausgeglichen.
Genau. Ich meine, genau. Aber auch da wahrscheinlich so dieser Funke, was ich gerade gesagt habe. Du fühlst dich halt zu sicher. Du gehst davon aus, gegen Hennstedt, da kannst du halt mal so ein bisschen mehr glänzen, in Anführungsstrichen. Versuchst das halt durch eine krasse Aktion, indem du halt weit rausläufst, das irgendwie schon abzuklären und sowas.
Ja, da fehlte, glaube ich, ich glaube, da fehlt einfach die Absprache. Ich glaube, weiß nicht, ob sie geschrien hat oder nicht, einfach rausgekommen ist und dann gedacht hat, scheiße. Das Problem ist ja, wenn du einmal rausläufst, dann brichst du ja selten ab und gehst wieder zurück. Ja, und dann hat es halt nicht funktioniert. Ist halt bitter. Aber was ich auch schön
fand... Schwammkopf drüber.
Was ich auch schön fand, nach dem 0-1, sind ja sofort alle Spielerinnen so im Kreis vor dem 16er, haben sich sofort zusammengefunden quasi, haben wahrscheinlich gesagt, hier, alles klar, Jungs, Mädels meine ich, wir müssen das anders angehen. Und hat gesagt, jo, wir schaffen das, wir reißen das noch rum. Und man ist ja die ganze Zeit angerannt und hat ja auch das 1-1 noch geschafft. durch Linda Preuß, auch ein Schuss aus 16 Metern ungefähr, abgefälscht, ein Eigentor war es. Ich lese mal Eigentor, ich lese mal Linda Preuß. Ich würde jetzt eher Linda geben, weil unsere Spielerin...
Das Ergebnis zählt.
Ja, genau. 1-1, ja, und dass dann halt 1-2 ausgeht, ist halt bitter. Aber da ja auch die Konkurrenz gepatzt hat bei den Unentschieden an dem Tag, ist es nicht so schlimm.
Nee, genau. Und ich denke deswegen, genau wie du gesagt hast, Kopf hoch, an die nächsten beiden Spiele wird man, wenn es denn hier der Fall gewesen ist, nicht so, ja, wobei naiv ist schon zu hart zu sagen, nicht so salopp rangehen,
sag ich jetzt mal. Weiß ja auch nicht, ich vermute, das ist einfach eine Kopfsache. Das sehe ich aber, habe ich auch irgendwie das Gefühl, wenn die Männer halt gegen Zwickau spielen, gehen die anders an ein Spiel ran, als wenn die gegen Magdeburg spielen zum Beispiel.
Ja.
Weiß ich nicht, das ist halt, was will ich niemandem einen Vorwurf machen, weil das... Aber wenn da irgendwie die letzten Prozentpunkte fehlen, sieht man das auf dem Platz.
Ja,
weiß ich jetzt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt ja den Frauenfußball erst seit letzter Saison. Und die Saison ist halt noch deutlich anders, logischerweise, weil man so unfassbar stark ist. Ich kenne das sonst eigentlich auch nicht von den Frauen, dass da
insgesamt
sich, ja, dass es so hängen gelassen wird. Ne? Weil wir haben ja, wie gesagt, im Hinspiel 7-1 gewonnen, 5-0 gegen Raba Leipzig und so. Das ist halt so Sachen, ne, da berauscht man sich wahrscheinlich auch einfach an sich selber und dann läuft jetzt halt mal nicht, weil der Gegner halt so extrem tief steht. Ja, da ist es halt vielleicht auch schwer einfach, ja, was zu machen.
Du, es ist, wie es ist. Wir nehmen das jetzt mal hin.
Ja.
Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Man ist immer noch ganz oben in der Tabelle.
Ja.
Brauchst du noch keinen Stress machen. Wie du gesagt hast, zwei wichtige Spiele vor der Brust. Aber da mache ich mir eigentlich auch noch keinen Kopf, ehrlich gesagt.
Nee, auch nicht. Ist ja auch 4 Punkte Vorsprung, hat man, glaube ich, vor Platz 2 und 9 vor Platz 3.
Ja.
Von daher, das ist noch alles safe.
Alles super, genau. Also die 9 Punkte sind im Prinzip das Wichtige, denn als Zweiter steigen wir ja schließlich auch hoch.
Genau.
Und also alles.
Ich freue mich.
Easy. Ganz viele Spiele sind es ja auch nicht mehr.
Nö, es ist eine kleine Liga mit 14, ja. Ja. 14 Teams. Ich habe auch richtig Bock auf die nächsten beiden Spiele.
Ja, genau. Und natürlich werden wir dann auch wieder darüber berichten.
Ja.
So, und dann haben wir euch jetzt mal hier direkt am Anfang der Folge abgearbeitet, liebe Frauen, und kommen jetzt rüber zum Mauerwerk.
Ja, ich hoffe auch, dass der ein oder andere oder die ein oder andere, die sich eigentlich nicht so für Frauenfußball interessiert, trotzdem zugehört hat. Trotzdem,
ja, genau, wenn jetzt... du hast ja auch schon schön erwähnt, das nächste Heimspiel ist halt Kombi-Ticket-like, ne? Das heißt ja. Also Freitag und Sonntag zwei Hallen
in
Betonen, ne?
Ja, richtig. Ja, also ähnlich. Ja. Also ähnlich, genau. Ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich bin ja eh bei beiden da.
Genau.
Genau, dann hoffe ich einfach mal, dass da eine schöne Kulisse ist und in Leipzig, ja, werden bestimmt dort der ein oder andere mitfahren. Hoffentlich auch ein schönes Spiel sieht.
Ja.
Gut, genau. Kommen wir zum Mauerwerk, zur Abwehrschlacht.
Zur Abwehrschlacht, zur Dramatik pur, zur Angst des Versagens schon in der Woche vor dem Spiel. Denn wie um alles in der Welt sollten wir auch nur die Hoffnung darauf haben, einen Punkt abzuholen, wenn du halt hörst, dass wir 12 Corona-Fälle in der Mannschaft hatten, wenn du halt hörst, dass wir mit 2 roten Karten zu kämpfen hast, wenn du halt hörst, dass Erik Domaschke im Krankenhaus nicht umoperiert wird.
5 Verletzte insgesamt, ja.
Alter Falter.
19, also 12 Corona-Fälle ist nicht ganz richtig. Es ist 8 Corona-Fälle, glaube ich, und auch, also insgesamt 12 Leute mit einem nicht negativen Ergebnis.
Das hat ein nicht negatives Ergebnis.
Ja, ich sag mal, die 8 Corona, die konnten sich nicht freitesten. Dann kam halt noch Richard Cucutapasu noch dazu, ja. Der wahrscheinlich auch
Corona hat. Donnerstag davor wurde noch gesagt, Ricci, ne?
Genau, und dann noch 2 Leute oder 3, glaube ich, wo dann das Ergebnis halt nicht früh nicht ankam, bevor man losgefahren ist, hat man gesagt, ja, aus Infektionsschutzgründen lässt man den Jungen da zu Hause oder die Jungs. Ja, beim Mo Fassbender zum Beispiel war das, glaube ich, so, bei dem wusste man dann halt einen Tag später, dass er ein negatives Ergebnis hatte, weil die testen ja nicht, ich verstehe das nicht so ganz, aber PCR-Tests sind ja diese Labortests, aber es gibt ja auch PCR-Schnelltests. Keine Ahnung, was das jetzt ist, ist aber nicht so ein Antigen-Schnelltest, wie man ihn in der Apotheke machen kann, sondern ist halt schon, ja, ein aussagekräftigerer Test. Deswegen.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch
ist
nicht.
Ist ja auch Laterne, auf jeden Fall hat ihm das halt das Dabeisein verhagelt an der Stelle.
Ja. Muss man sich einmal vor Augen führen. Wir haben einen recht großen Kader einfach. Ne? Also 29 Mann Kader haben wir und davon sind 19 nicht dabei. Also du hast
noch keine Mannschaft auf dem Platz.
Nee, eben. Und von diesen 29 sind ja auch noch 3 Torhüter. Ne? Ja. Also du hast dann 2 Torhüter, weil ja einer ja logischerweise verletzt ist. Gute Besserung nochmal an der Stelle auf jeden Fall, an Erik Domaschke. Ja.
Haben wir das mal auch schon gesagt?
Ja, haben wir schon gesagt, das kann man aber nicht oft genug sagen. Von daher. Und ja, dann hast du halt immer noch
auch an die, zu wenig. Auch an die ganz Kronasen natürlich.
Kronasen. Ja, natürlich an alle. Gute Besserung und einen milden Verlauf hoffentlich. Man hört da ja nichts von. Ich meine, das geht uns ja auch nichts an.
Hoffentlich findet ihr schnell zu eurer negativen Stärke zurück.
Genau.
Ja, nicht spielerisch gemeint.
Zwei rote Karten ist natürlich ein selbstverschuldetes Problem, ist aber halt sind halt Spieler, die nicht dabei sind.
Ja, dann noch die auch länger nicht übrigens, das können wir ja noch kurz eben dann dabei sagen. Ja. Herr Egerer wird noch ein Spiel fehlen.
Genau, und Guder noch zwei.
Genau, Guder noch zwei. Und wir reden von Ligaspielen und jetzt nicht am Wochenende halt das
Pokalturnier. Landespokal, genau. Ja, da denkst du dir, ja, was machen wir jetzt? Der SV Meppen hat gesagt, oder hat erst, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat man erst um eine Verlegung gebeten, also um eine Verlegung gebeten und da hat dann der DFB hat erst gesagt, ja, können wir machen und dann hat genau der FCM gesagt, nö. Dann das war irgendwie ein paar Tage vorher, ich sag jetzt einfach mal Donnerstag, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber könnte sein. Ja. So, dann hat man nochmal...
Es war Donnerstag übrigens. Ich kann es dir genau sagen,
war Donnerstag. Okay, es war Donnerstag. Genau, dann...
Also, dass es bekannt wurde auf jeden Fall, so muss man
sagen. Dann gab es halt noch Corona-Fälle mehr, was ja absurd ist. Und dann hat man, also nicht, dass man Corona-Fälle mehr hat, sondern das, was jetzt kommt, dass man dann halt nochmal um eine Verlegung gebeten hat und dann haben beide abgesagt. Also, völliger Quatsch. Also, anscheinend hat der DFB, wenn ich das auch richtig verstanden habe, hat der DFB gesagt, ja, können wir verschieben, ist kein Problem, nächste Woche ist ja spielfrei sozusagen. Und der FCM hat gesagt, ja, wir haben nächste Woche allerdings Ligapokal, genau, am Freitag, wir haben am Samstag Pokal. Allerdings wäre es, wenn ich das richtig verstanden habe, kein großes Problem, das zu verschieben, wenn man darum bittet, weil die Liga Vorrang hat.
Ligastichpokal, genau.
Ja, aber dass der FCM sagt, ich möchte das nicht verschieben, weil ich keinen Bock habe auf eine englische Woche mehr, verstehe ich vollkommen. Da ist auch überhaupt kein Vorwurf zu machen. Also da muss dann der DFB einfach sagen, klipp und klar sagen, ja oder nein. Und wenn er erst sagt ja und dann nein, dann macht er sich halt lächerlich, meiner Meinung nach. Deswegen den FCM da, dass der FCM die Pflicht genommen wird, ist Quatsch. Weil warum sollte der auch sagen, ja, verschieben wir, kein Ding. Ich meine, das wäre ja sehr cool gewesen, sehr sportlich und so. Würde ich aber nicht von denen verlangen, weil ich würde das ja auch nicht von dem SV Meppen verlangen, sozusagen. Ist, wie gesagt, eine schöne Sache natürlich, wenn das beide Vereine so hätten gemacht hätten. Aber ich weiß, dass der SV Meppen genauso gehandelt hätte wie der FCM.
Ja, wirklich. Also. Und ich bin nur interessiert, ob denn hinterher sich der FCM auch gefragt hat, vielleicht hätten wir es doch besser verschieden.
Das ist hundertprozentig, ja.
Ja, weil das hat natürlich halt einigen Youngstars, einigen Talenten aus der zweiten Mannschaft die Chance gegeben, sich hier mal so ein bisschen zu demonstrieren. Ich sag nur Kugland, alter Falter.
Leon Kugland, genau.
Give this man a contract. Ja, das ist auf jeden Fall einer, der unsere Reihen ab nächster Saison verstärken sollte.
Ja.
Wenn er halt vielleicht auch noch nicht hundertprozentig ligatauglich ist, er ist auf jeden Fall perfektes Material, damit er zumindest die Bank füllt. Offensichtlich funktioniert
ja. Und dass also er mit den Jungs auch trainiert und so
ist. Genau, richtig. Also ich meine, genau, dass er halt noch mehr aus sich rauskitzelt. Das Potenzial ist sowas von da.
Mhm.
Das hat er mehr als bewiesen, über 90 Minuten auch. Der ist in der 90. ausgewechselt worden, irgendwie. Hammertyp. Und das Interview hinterher, Junge, ganz ehrlich, bist du Medienprofi oder was? Ehrlich? Also so ein einfach laissez-faire, lässiges Interview da. Großen Respekt von meiner Seite. Hast du jetzt schon mein Herz gespielt.
Ja. Ja, es war dann halt so, genau, das wurde dann im Vorbericht bekannt gegeben. Leon Kuckland ist dabei. Luis Hebbelmann.
Ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist. wenn ja und wenn du das hörst, schönen Gruß. Schreib mal eben, ob das wirklich so war. Und Yannick Loschen.
Oder? Loschen, ja.
Loschen,
ja.
Genau.
Aus Barwinkel kommt er. Aus
Barwinkel,
okay. Das hat mir ein Arbeitskollege erzählt.
Und dann waren natürlich noch Moritz Hinkamp, Joe Klopper und Daniel Benke dabei. Also das sind halt so ich sag mal, die Bezirksligaspieler, die wir jetzt sowieso schon immer dabei haben, also die Profivertrag gekriegt haben. Also das sind Lizenzspieler. Das ist nun mal so. Das ist dann auch so ein Ding, wo man sagt,
Hinkamp habe ich ja durchaus auch schon mal gehört.
Ja, Hinkamp hat ja auch sogar ein paar Minuten
gespielt.
Pokal hat
er auch schon mal gespielt, oder nicht?
Pokal? Pokal glaube ich nicht, aber der ist schon mal eingewechselt worden in der Liga auf jeden Fall. Irgendwie auch mal so mehrere Minuten. Also der hat jetzt
insgesamt.
Der ist schon Drittliga, also deutlich Drittliga erfahren als alle anderen zusammen.
Ja.
Nee, aber der hat, ich
das sag, hat sich aber geändert
nach dem Spiel. Der hat noch keine 10 Minuten gespielt vorher. Jetzt hat er auch quasi durchgespielt. Ich glaube, in der 77. ausgewechselt worden. Ja. Ja, aber ganz, ganz großen Respekt, also eigentlich an die ganze Mannschaft, aber speziell nochmal an diese Jungs alle, auch von auch nur die, die dann in der 90. oder ja, die beiden, die in der 90. eingewechselt wurden, Joe Klöpper und ja, Daniel Benke, trotzdem ist das einfach...
Kugland hat ja auch noch gesagt, Samstagmorgen, als ich im Bus gestiegen bin, wusste ich noch nicht, dass ich die ganze Zeit auf dem Platz stehen muss.
Richtig.
Und dann haut er da einfach das Spiel seines Lebens raus, ist die gesamte Zeit präsent, selbst Magenta feiert den Typen einfach ab. Er hat ja jetzt im Prinzip schon alles erreicht, deswegen, also es führt ja kein Weg an ihm dann irgendwie mehr vorbei, also so gefühlt.
Keine Ahnung.
Das müsste mir aber mal sauber und ordentlich erklärt werden, wie das funktioniert, dass der Weg an ihm vorbeiführt, das kann ich so sagen.
Auf jeden Fall auch geile Flanken geschlagen, also ja. Der ist ja, ich weiß jetzt nicht genau.
Deswegen ist er nicht dabei, weil er Standards ein bisschen kann.
Nee, Standards hat er ja nicht geschossen, aber war ja eine Flanke. Jedenfalls weiß ich jetzt gar nicht, ob er eher ein offensiverer Typ ist oder ein, Loschen ist ja, glaube ich, jemand, der eigentlich eher ein Stürmer ist. Und bei den anderen beiden stand nur Mittelfeld und Abwehr. Ich glaube, bei ihm stand auch Abwehr. Ich meine, er hat ja auch, ich meine, gut, alle haben in der Abwehr gespielt, muss man ja einfach mal sagen. Aber der ist, glaube ich, auch so jemand, der auf den Außen wohl ordentlich wirbeln kann und auch offensiv wohl wirbeln kann. Und ja, auf jeden Fall sollte man ihn im Auge behalten, ob man ihm jetzt sofort sagt, hier, Drittliga, go, go, go. Weiß ich nicht, ob das vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Aber definitiv jemand, den man ab und zu mal bringen kann. Das auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Mann. Und wie gesagt, das Interview war echt wirklich klasse, wo er dann auch noch von Lampenfieber gesprochen hat und dann noch sowas raushaut, ist schon echt ziemlich, ziemlich geil. Jo, kommen wir nochmal eben zum Spiel. Also wir mussten ja wechseln vorher, ne? Also wir das Spiel besprechen ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also es ist schwierig, weil es gibt halt
nicht so viele krasse Aktionen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab weder immens viele heftige Torchancen von Magdeburg, noch dass wir wirklich welche gehabt hätten. Aber das war halt auch nicht die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, bevor wir bei dem Spiel angetreten waren. Bei uns war die Aufgabe halt, 10 Leute stehen hinten und einer darf halt ein bisschen vorne warten, ob die anderen 10 Leute den Ball nach vorne spielen. Ja. Und so ungefähr haben wir es halt auch über lange Strecken einfach gehandhabt.
Kommen wir trotzdem eben zu den Wechseln. Also Pio hat auch wieder gespielt für Egerer, Krüger für Richard zu guter Pasu, Kuckland halt für Fassbender und Hinkamp für Guder. Hinkamp, der dazu gesagt hat, auch ein überragendes Spiel gemacht, so, ja. Auch so extrem unauffällig, so unaufgeregt, nicht irgendwie mal so, ich sag mal, was man vielleicht auch hätte erwarten können, eventuell, wenn jemand dann auch seinen ersten Startelf-Einsatz hat, wenn er eigentlich eher in der zweiten Mannschaft spielt oder halt, ja, vielleicht maximal nur ein paar Minuten macht, dass er dann halt auch so ein bisschen nervös ist, auffällig spielt in dem Fall, dass dann, sag mal, ein Putti, der neben ihm steht, dann seine Fehler ausbügeln muss. Absolut gar nicht so der Fall gewesen. Wirklich, wirklich echt überragend, wie die Jungs das alle gemacht haben, gerade die jungen Leute sozusagen, also die noch nie auf dem Platz gestanden haben oder nur wirklich ein paar Minuten, das ist echt schon überragend. Und eigentlich muss man auch, ja, man muss eigentlich an alle ein ganz, ganz riesiges Lob aussprechen. Ja. Auch zum Beispiel ein Chris Hemland oder Lukas Krüger, beide auf einer Position, die sie nie gespielt haben. Also Krüger, rechter Verteidiger, Schienenspieler sozusagen, und Hemland Innenverteidiger.
Hat mir sehr gut gefallen, das muss ich
leider sagen. Ja, absolut. Ne? Genau wie Janik Jeskaczewski in der Innenverteidigung. Ja. Putti, der das alles super zusammengehalten hat.
Wie immer.
Dann die Dreierkette davor. Pio hat eine richtige Leaderrolle eingenommen. Ja. Etwas, was er ja kann, er ist ja ein erfahrener Typ, aber...
Muss man ja auch sagen, es war so ein bisschen die Stunde der zweiten und dritten Reihe, muss man es halt vielleicht auch nennen. Na klar, wenn deine ganzen Basisspieler, deine Standard-Elf so ein bisschen rausfällt, dann hast du natürlich dann plötzlich wieder Chance, dich ein bisschen zu zeigen, zu etablieren, ein bisschen was rauszuhauen. Mhm. Und ich muss sagen, mir würde keiner einfallen, der diese Chance nicht absolut genutzt hätte.
Ja,
also
absolut.
Alle haben sich wirklich angeboten und gezeigt, ja, wir sind halt wirklich gutes Spielermaterial und wir können halt auch mal von Anfang an spielen. Eine mehr wie der andere. Ganz, 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 ganz großes, dickes Lob auch noch von meiner Seite an Hasi Haßmann.
Hasi.
Also ohne Witz.
Hasi, Lichtgeschwindigkeit Haßmann.
Und das jetzt mit allem Respekt gegenüber Erik sage ich, wenn Erik da in der, was war das, 89., 90. auch so den Dreh, 91. irgendwo da.
Nee, im Tor 70. Gestanden, nee. Du meinst diese Bahnschranke? Die war in der 70.
Bahnschranke?
Ja, wo er so abgetaucht ist.
War das so früh schon?
Das war so früh. War in der 90. war dieser Kopfball von Brünker, den er noch
gehalten hat. Dann meine ich die 70. auf jeden Fall.
Ja, ja. Das ist ja auch Top 4 bei Magenta geworden.
Dann hätten wir das Spiel verloren, wenn da Erich gestanden hätte, weil Erich
so
einfach nicht schnell genug unten gewesen wäre, ganz ehrlich. Also diese blitzartige Haptigkeit, die er da hatte, unfassbar gut. Wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, beide Top-Torwächter.
Torwächter,
genau. Keeper. Wieder auf. Keeper. Mit jeweils ihren speziellen Qualitäten.
Und ich muss sagen, da war ich froh und dankbar, dass Hasi da gerade stand, weil er uns da Dinge einfach sauber gehalten hat in dem Augenblick. Wahnsinn, was für eine Reaktion, was für eine Parade. Großen Respekt, richtig geil. Ums Tor mache ich mir keine Sorgen.
Nee, absolut nicht. Er hat sich ja auch noch so den Respekt, sag ich jetzt aber mal, des Magdeburger Publikums zugezogen. Wo der, die Magdeburger waren ja etwas unzufrieden mit der Kürze oder Länge der Ausführung von Abstößen oder so. Also da hat er recht früh, oder ich sag mal ja, in der recht früh in der zweiten Halbzeit halt, das auf sich gezogen. Das wurde witzigerweise aber bis zum Ende immer weniger, weil die Magdeburger haben einfach gesehen, ja, wir können, oder die Fans haben halt gesehen, wir können hier noch eine halbe, dreiviertel Stunde tagelang weiterspielen gefühlt. Da passiert nichts. Dieser Abwehrriegel vom SV ist einfach nicht zu knacken. Ja. Und da hat man auch gemerkt, dass dann halt auch das Publikum so ein bisschen gebrochen war. Dass man halt nicht mehr gegen den Torwart gepöbelt hat. Richtig. Das haben sie halt das war für mich so ein Indiz, so zu zeigen, ja.
Wenn er früher abspielt, dann hat er halt auch schneller wieder.
Ja, ich meine, muss man auch dazu sagen, es gab relativ viele, ich nenne es ja immer Führungskrampf, weil du kriegst ja nur einen Krampf, wenn du eigentlich 1-0 führst oder knapp führst in der 90. oder dann halt auch schon in der 70. Gut, Hämlein hat es schon in der 5. Minute, glaube ich. Aber
ja, das ist, da war halt auch bei Hämlein, da war ein Schrei des Lebens wieder dabei.
Ja,
ich habe den gehört und er hat sich erkannt.
Ja, das war auf jeden Fall krass. Das war Spiel des Lebens, ne?
Ja, das war Spiel des Lebens, ja. Ich habe gedacht, Alter, ich habe nicht sofort erkannt, wer es war. Oh, das klingt nicht gut. Ach, Hämlein, das ist alles gut. Also ist nichts passiert, dann ist in Ordnung.
Also, sei aber dazu gesagt, Hämlein, überragendes Spiel gemacht.
Ja, auf jeden Fall, aber...
Der Mann gefällt mir in der Abwehr richtig gut.
Das Schauspiel wird wieder schlimmer.
Ja, ja, ja. Ja, das muss man immer wieder kritisieren, da bin ich auch ganz bei dir, aber trotzdem möchte ich mag ihn ja einfach, ich will auch ihn loben. Es gab ja auch vor dem Spiel so eine Szene, während des Aufwärms noch, wo Magenta drauf gehalten hat, wo er dann auch sich die Jungen geschnappt hat, ich glaube, Hinkamp war es dann, und ihm dann auch so hier so irgendwie auf seine Brust geklopft hat, das heißt so ein bisschen hier, glaubt an euch, Selbstvertrauen, Herz zeigen oder sowas. Das ist einfach, der Mann war Kapitän, das merkt man ihm an und das ist so wichtig. Eigentlich ist das super wichtig, dass er das halt auch in unser Team bringt und jetzt macht das wieder. Gerade mit den Jungen glaube ich halt, dass er noch ein wichtiger Faktor
ist. Ich finde auch, das hat zum Beispiel Rico richtig geil gemacht, wie er die geherzt hat, wenn die vom Platz gegangen sind und sowas. Also Kuklan, er wusste glaube ich auch gar nicht, wie das passiert. Alter, der wäre ihm am liebsten auf den Rücken gesprungen, hätte ihn geschüttelt.
Ja, Kuklan war glaube ich hinter ihm und so und er hat sich dann umgedreht und hat ihn erstmal in den Arm genommen. Ja, Rico einfach wieder geiler Typ.
Ja, deswegen, also das ist, weißt du, was wir halt ja die Zeit immer schon wieder so gesagt haben, stimmt seiner Mannschaft mit dem Trainer nicht oder so, scheint irgendwie nicht der Fall zu sein, ich weiß es nicht.
Ja, ist schwierig, man weiß es nicht. Ich meine,
dieses Spiel ist kein Gradmesser. Wenn ich sowas sehe und wenn ich ihn höre, auch im Interview
wieder, sympathisch, ohne Ende.
Will ich den Mann einfach hier behalten.
Ja, ist so.
Ich sage mal so, gib dem Mann einen Vertrag, wenn keiner der Spieler ein Problem mit ihm hat.
Ja, es ist ja auch immer so eine Sache, seine Familie ist relativ weit weg, ist sie bereit, hinzuziehen? Ist er bereit, das Pendeln immer noch so auf sich zu nehmen? Wenn er dann sagt, nein, dann bin
Wer ist denn nicht bereit, in die schönste Stadt der Welt zu ziehen?
Vielleicht, wenn du da hinten Frau und Kinder hast, die da alle eingeschult sind und so weiter.
Wir haben auch Schulen.
Ja, gut. Und deren Freunde kommen alle mit, oder was? Es ist halt,
ne? Richtig coole Leute.
Ja, ja, genau. Das ist halt so eine Sache. Das kann ich dann halt komplett nachvollziehen, dass er dann halt sagt, ich sehe die halt maximal einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat am Wochenende, was weiß ich. Ja, unwahrscheinlich, am Wochenende ist ja Spiel. Aber dann halt irgendwie montags oder so, wenn wir hier spielfrei haben, keine Ahnung.
Ich bleibe, wenn Leipzig absteigt.
Ja, ist halt alles, naja. Deswegen, ich kann das halt nachvollziehen, dass ihm das dann halt vielleicht etwas zu viel ist, dass er da halt noch Bedenkzeit braucht und alles. Und wenn der SVM halt sagt, ja, ein Jahresvertrag können wir dir geben, dass er dann vielleicht auch sagt, nö, weil ein Jahr halt ist scheiße, da kann dann halt nichts irgendwie geplant werden, wie auch immer. Ja, ich will es gar nicht so viel weiter sagen, sozusagen, das soll alles...
Nein, das liegt ja eh nicht in unserer Hand.
Nee, eben, deswegen, also ich bin froh, wenn er bleibt, ich kann es nachvollziehen, wenn er geht, sozusagen, also... Ich will da gar nicht auch mehr drauf eingehen. Wir haben ja schon mal was zugesagt, dass dann halt auch immer es spielerisch und alles passen muss.
Wir werden uns mit der Thematik mit Sicherheit zu gegebenen Zeit nochmal beschäftigen müssen.
Vielleicht sagen wir es auch ein paar Wochen wieder ganz anders. Es kommt ja halt immer drauf an, wie reagiert die Mannschaft auf alles. Von daher, wir müssen abwarten. Ja. Deswegen, ich möchte einfach viel lieber noch über die Mannschaft sprechen. Auch Feigenspahn, über den möchte ich jetzt auch nochmal reden. Der hat zum ersten Mal so ein bisschen in seiner Stürmerrolle sich gefunden hat. Ist ja auch ungewöhnlich, sag ich jetzt mal, dass er da so gespielt hat. Er war ja doch Das ist richtig. Generell, dass er von Anfang an spielt, ist ungewöhnlich. Das hat er in Duisburg auch gemacht, aufgrund von Corona-Fans, sag jetzt mal. Ja. Aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dieser Doppelspitze.
Hat mir auch gut gefallen, zumal auch da, man hat da so ein bisschen Tanku-Ansätze gehabt, finde ich. Also er hat so ein bisschen was rauskreiert, so ein bisschen was erschaffen, ein bisschen ein paar Moves gemacht, die halt nicht so ganz standardmäßig, also so ein Ritchie hätte die nicht gemacht. So, ja. So ein bisschen taktisch, zick, zack, hin und her, das hat mir richtig gut gefallen. Da fehlt dann der letzte feine Schliff noch, sage ich mal, aber das ist ein Mann, der auf jeden Fall viel Potenzial mitbringt und von dem wir auch noch einiges erwarten können.
Genau, ich möchte gleich auch noch unbedingt über dieses System sprechen, weil ich glaube, dass das ziemlich geil ist, wenn wir das ein bisschen anders machen. Ich meine, dieses System, wie wir es jetzt gespielt haben, war null halten, ohne Kompromisse. Ja. Trotzdem muss man auch, was ich noch für Feigenspann sagen wollte, wir hatten ja auch noch die eine oder andere Konterchance, sage ich jetzt mal. Eine haben wir relativ schlecht ausgespielt, das war genau in der 45. Minute, also 46., also in der zweiten Halbzeit. Da hat man leider am Fernseher schon gesehen, ich habe mich aufgeregt halt, weil wir hatten eigentlich eine 2-gegen-2-Situation, glaube ich. Haben es aber dann sehr, sehr kläglich mit Abseits ausgespielt. Tanku hat halt, also Feigenspann hat extra abgewartet, dass er halt nicht ins Ast ist, aber Tanku hat schon zu früh gespielt. Da hat man gesagt, warum? Er wäre so frei durch gewesen. Das wäre es noch gewesen, wenn wir da noch irgendwie ein Tor gemacht hätten. Aber naja. Und halt diese eine Rückpassszene, die muss natürlich auch nochmal eben erwähnt werden, wo Feigenspahn, ich weiß nicht mehr, von Müller, ne, bedrängt wurde und Müller dann zum Torwart zurückspielt, der den Ball abwehrt, zur Ecke klärt und ja, alle wussten eigentlich am Fernseher eigentlich, das muss eigentlich indirekten Freistoß geben aus, keine Ahnung, 3 Metern oder so, oder gibt es da eine Mindestabgrenzung, ich habe keine Ahnung, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Torchance gewesen. Gut, es wäre ein Standard gewesen, das wäre wieder schwierig gewesen für uns, aber trotzdem, wenn man den wirklich so oft präsentiert herkriegt, dann wäre es eigentlich eine riesen Torchance geworden, aber der Schiri hat auf Ecke entschieden und völlig zu Unrecht, völliger Quatsch, wie kann man da auf Ecke entscheiden, ja, aber naja, das sind so die Offensivmomente, die wir hatten, wie gesagt, diese eine Kuckland-Flanke noch, die gefiel mir echt gut, ist nichts draus geworden, sei dazu gesagt, dann ein paar Standards hatten wir noch, die alle sehr, sehr ungefährlich waren, aber das ist hier nicht Thema. Das Thema ist dieser Punkt, der uns, ich sage jetzt aber mal, den Klassenerhalt gesichert hat. Ich glaube nicht, dass wir bei 42 Punkten stehen bleiben. Ich glaube aber allerdings, dass wir daraus Kraft ziehen, um noch mindestens 2 Siege zu holen.
Das glaube ich auch. Und selbst wenn nicht, wissen wir ja jetzt, wie wir Punkte ermauern.
Genau. Ja, ganz ehrlich, wenn wir den Rest der Saison so spielen, kriegen wir die Punkte auch noch.
Dann kriegen wir die Punkte auch noch. Ist halt das ein bisschen anstrengend nicht zu gucken, ehrlich gesagt. Also es war jetzt, man muss halt sagen, es ist jetzt auch schwierig zu sagen, es war kein schönes Spiel bei dem ganzen Lob, das wir hier verteilt haben. Es war schon ein schönes Spiel.
Ich liebe Spiele, wenn man sie sich ermauert, muss ich ja, ehrlich sagen.
Aber es ist schon sehr trocken gewesen. Es ist jetzt nicht das packendste Spiel gewesen. In den letzten Minuten immer. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ich fand, das war extrem packend. Und ich mag ehrlich gesagt auch, eine ganz starke Abwehrleistung ist für mich auch schöner Fußball. Trotzdem ist das halt ein Fußball, aus dem kannst du willst ja Siege sehen. Das ist ja nun mal Fakt. Und daraus können wir halt weder unsere Stärken rausspielen, Umschaltmomente oder was auch immer. Und wahrscheinlich wird dann die Unruhe auch relativ laut. Ich meine, das ist jetzt eine Ausnahmesituation gewesen, weil man halt, ne,
keine Leute.
Keine Leute und diese Voraussetzungen. Deswegen glaube ich allerdings, dass dieses 5-3-2, wenn man das etwas umstellt, tatsächlich auch noch ein gutes System ist für Konterfußball, ein gutes System ist für Pass, also Ballbesitzspiel. Weil ich finde es ja immer witzig, wir haben ja dieses Fans fragen, wo dann halt Rico Schmidt mal gefragt wurde oder halt auch Tanku, Koruk, wer sich noch an ihn erinnert. oder halt Jonas Fedel, Lars Bünning und so weiter. Und da gab es halt auch mal so immer diese Entweder-Oder-Frage und da gibt es halt auch, an viele Spieler wurde gefragt hier entweder Ballbesitzspiel oder Umschaltspiel. Und Tanku zum Beispiel hat gesagt Ballbesitzspiel. Also ja. Der Mann kann das ja auch.
Also das Magdeburg-Spiel war kein Ballbesitzspiel, ich glaube 22%.
22% Ballbesitz, genau. Das ist echt krass. Und irgendwie nur 100 Pässe oder 190 Pässe irgendwie, oder ja, knapp 200 Pässe, das ist auch schon deutlich unter unserem Niveau.
10 Minuten.
Ja, Magdeburg hat glaube ich 600 oder so. Also klar, dieses Spiel war zerstörerisch, destruktiv. Ja. Ist das das richtige Wort oder ist das falsche Wort? Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls weiß man, was ich meine, glaube ich. Und mit diesem 5-3-2 bin ich immer noch sehr der Meinung, dass wir damit beides hinkriegen. Wir haben ja diese Saison auch ab und zu mal beides das Spiel hingekriegt. Meins halt, wenn wir mit Mann mehr waren. Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft das kann. Und wir haben jetzt ja mit so extrem defensiven Außen gespielt. Ich glaube allerdings, Dreierkette und Fünferkette, das ist ja noch so ein bisschen gebranntes Kind in Meppen, weil wir haben da immer die bösen Erinnerungen an Experimente. Also Braunschweig ist immer das Erste, was einem einfällt, 5:0 Niederlage. Und dann denkt man auch, okay, dann spielt ein Jibi in der Innenverteidigung und ein Bünning als Linksverteidiger und so. Das ist alles sehr verrückt und so. Warum macht man das, wenn die beiden doch auch in der Innenverteidigung spielen könnten und man einen Dombrovka einfach ganz hinstellt? So wie es halt eigentlich ist, was auch verständlich ist, ne? Aber Rico wird sich da auch immer was bei denken, hoffe ich. Allerdings hat das immer nicht so geklappt. Ich bin aber immer noch auch klar der Meinung, dass das halt nicht am System unbedingt liegt, sondern halt ja an den Fehlern, die im Spiel gemacht wurden. Deswegen würde ich dieses System nicht unbedingt über Bord werfen. Ne? Mhm. Also jetzt haben wir jetzt nehme jetzt mal die Außenverteidiger raus. Die Dreierkette bestand aus Putti in der Innenverteidigung als klarer Innenverteidiger und neben ihm halt Hemlan und Jupp, also ne, rechter Innenverteidiger und linker Innenverteidiger, und dann hattest du nochmal zwei Außenverteidiger. Mhm. Und wenn wir die Außenverteidiger noch ein bisschen höher stellen, ne, oder dass die halt auch mit klaren Offensivaufgaben nach vorne rennen, dann sehe ich Umschaltmomente auch gut, gerade wenn du halt diese Dreierkette vor der Dreierkette hast. Ne? Also wir haben ja dann das zentrale Mittelfeld war ja Dombrovka, Pio und Hinkamp. Mhm. Wird es diese Saison nicht mehr sein, behaupte ich einfach mal. Trotzdem, aber wenn du jetzt dir überlegst, ne, also ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal alle Verletzten wieder mit rein, ne, ne, also muss man jetzt immer überlegen, kannst jetzt auch nicht immer sagen, Patentlösung A, weil wir haben ja auch zentrale Mittelfeldspieler, die sind eher defensiv eingestellt, wir haben zentrale Mittelfeldspieler, die sind eher offensiv eingestellt, zum Beispiel ein Ole Kolper nehme ich jetzt mal, der ist eher einer mit einer offensiveren Ausrichtung, ein Egerer, ein Blacher, eher defensiv. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, wir spielen jetzt zum Beispiel gegen Kaiserslautern, sag ich mal, dann nimmst du dir wahrscheinlich eher in dieser Dreierkette zwei Sechser mit rein und vielleicht einen Achter oder vielleicht auch Tanku ziehst du ein bisschen zurück, dass der dann halt auch da drin ist, weil du dann denkst, okay, defensive Absicherung ist wichtig, dass die Sechser vielleicht eher hinten stehen und vielleicht Spielaufbau vorantreiben, aber nicht mit unbedingt nach vorne stürmen. Hast halt immer noch, wenn selbst die Außenverteidiger nach vorne stürmen, hast immer noch dann die Absicherung mit den Sechsern, mit den Verteidigern. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Oder wenn du jetzt sagst, wir spielen gegen Dortmund 2, ne, dass du da offensiver spielst, dann spielst du mit Ole Kolper, mit Bäre und ja mit Blacher zum Beispiel. Und dann hast du halt vorne vielleicht noch einen Stürmer wie, also ne, ist ja das 5-3-2 logischerweise auch mit zwei Stürmern. Ein Feigenspahn ist mehr so der Spielertyp für die Schnelligkeit und ein Richard zu guter Paso ist mehr so einer für die Wucht. Quasi, ne? Dann hast du auch beides ein bisschen abgedeckt. Das ist dann vielleicht auch schwieriger für die Innenverteidigung, wenn die sich jetzt auf schnelle Leute einstellt. Ja, aber wenn du dann halt trotzdem beides hast, also ich sag mal, über außen hast du dann vielleicht noch auf der einen Seite Krüger, auf der anderen Seite Fassbender, auch zwei schnellere Leute. Oder du hast Guda, der über den das Konterspiel laufen könnte. Glaube ich halt, dass dieses System wirklich ein System mit Zukunft ist. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das nicht so ausrechenbar ist wie unser 4-2-3-1, was wir jetzt halt schon seit, keine Ahnung, seit dem Aufstieg spielen. Und deswegen sollte man da vielleicht im Trainerteam mal drüber nachdenken, dieses System zu spielen. Es hat jetzt funktioniert, um einen Punkt zu ermauern. Ich gehe aber sehr, sehr stark davon aus, dass dieses System auch wunderbar funktioniert, um Siege zu erobern.
Genau. Gerade wenn du so ein bisschen mehr offensive Power halt mitbringst.
Ja, genau. Und du hast Variabilität. Du kannst dann auch im System, was ich halt gelesen habe, ich bin kein Trainer, ich bin kein Tobi Escher, wer ihn kennt. Das ist halt so ein Taktikexperte. Der könnte jetzt natürlich mich entweder zerstören oder sagen, ja, ist nicht ganz unrecht. Aber ich glaube halt auch, dass du da halt im Spiel drauf reagieren kannst. Das dann heißt, okay, jetzt brauchen wir vielleicht noch, müssen auswechseln. Ich wechsle noch, ich ziehe Tanku zurück und bringe dann zu guter Paso in den Sturm, weil ich vorher nur Feigenspann und Guda oder so oder Fassbänder habe. Sind ja auch beides auch Stürmer, die da spielen können. Oder was auch immer, dann ziehe ich noch zwei oder wechsle zwei Sechser ein, um was zu, ja, wir führen 1-0, ein bisschen zu ermauern oder führen 2-0 sozusagen. Oder ich bringe über außen dann noch den und den, damit wir das und das spielen können. Ne? Also Schnelligkeit über außen oder halt vielleicht eher Ballsicherheit, sowas wie Hämlein über außen ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit. Einer, der dann halt, ja, das eher Kämpferische mit sich bringt. Ja, ist halt aber ein taktisch sehr aufwendiges oder kompliziertes System. Ne? Und ein sehr laufintensives System. Das habe ich auch gelesen und das leuchtet auch mir ein, dass halt die Außenverteidiger sehr, sehr viel laufen müssen, vor und zurück. Weil in unserem 4-2-3-1 haben wir ja eine Viererkette, zwei Außen und dann halt davor noch zwei Außen. Ja, ist halt alles so Sachen, die da mache ich mir dann so Gedanken drüber. Weiß ich ja nicht, könnt ihr ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das so seht vielleicht. Dann können wir da mal drüber diskutieren im Fanforum oder halt irgendwo
Genau. Oder notiert es einfach auch in den Kommentaren direkt unter eurem Glückwunsch. Ne?
Genau. Das ist auch immer gut. Deswegen, Dreierkette ist nicht per se böse. Dreierkette und Fünferkette, das geht ja so Hand in Hand. Das ist ja, ne? Das ist ja, das eine kann das und das andere nicht sein. Also wir spielen ein ganz anderes System. Aber ja, das sei nochmal so die Worte zum Taktik. Ich fühle mich immer wieder gut, wenn ich irgendwas über Taktik reden kann. Wie sinnvoll oder nicht das auch immer ist. Es hat ja auch seine Gründe, dass wir halt immer 4-2-3-1 spielen. Ist ja nicht so, dass wir das spielen, obwohl wir was anderes viel besser können. Also, ne? Aber ist immer so ein Gedankenanstoß. Vielleicht hört ja Mario Neumann oder Rico Schmidt ja mit und denkt, ja, der Junge hat wie immer recht. Der wird gleich angestellt als externer Berater.
Dauerkarte reicht.
Zwei Dauerkarte. Eigentlich reicht mir das schon, wenn die das hören. Oder halt nicht.
Ja. Das ist eigentlich reicht mir eine.
Nee, alles gut.
Ja. Okay, ja, dann sind wir durch, denke ich, für heute. Jetzt wartet am Wochenende das Pokalspiel in Hildesheim auf uns. Mal gucken, was wir da für eine Mannschaft haben.
Ich hab Bock.
Und dann hören wir uns spätestens nach dem nächsten Ligaspiel am 1. April-Wochenende wieder.
Gucken wir mal, ob wir vielleicht nach Hildesheim noch was machen.
Das hängt auch ein bisschen davon ab, was Hildesheim so macht.
Ja, ich weiß noch nicht, ob das so besprechenswert ist. Ja,
der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Dafür sind wir eigentlich nicht verantwortlich. Das können wir mit abfrühstücken
vielleicht. Gut, ich sag mal, das letzte Landespokalspiel war ja sehr schön. Eigentlich müssen wir eine Folge machen, weil wir müssen ja auch noch über zwei Spiele reden. Also da gibt es ja eigentlich keine Wahl, andere Wahl.
Wir gucken einfach mal. Alles klar. Dann, wie gesagt, schreibt in die Kommis eure Glückwünsche. Der Mann muss jetzt auch ein bisschen Geburtstag feiern hier.
Ich muss gleich mal ins Bett gehen.
Ja, das vielleicht auch, genau. Und dann hören wir uns alsbald wieder.
Denke ich auch.
Bis dann.
Ciao.